Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend.
Wir hatten ja auch keinen Plan, wie es geht.
Mein Hinweis auf belastete Strukturen, auf belastete Trainer ist 1990 nicht ganz so ernst genommen worden.
Ein emotional tierisch großer Höhepunkt, der dann aber ziemlich schnell im Sande verlaufen ist.
Drei Menschen über das, was vor fast 30 Jahren passiert. Als die Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland fällt und damit zwei Systeme zusammenwachsen müssen, die sich vorher bekämpft hatten, auch im Sport. Und wann, wenn nicht am Tag der deutschen Einheit, lohnt es sich, auf diese Zeit zurückzublicken und zu fragen, was ist damals passiert und welchen Einfluss hat das heute noch auf den gesamtdeutschen Sport? Ein paar Antworten unter anderem von der letzten Sportministerin der DDR und vom Geschäftsführer von Dynamo Dresden hören Sie in den kommenden 50 Minuten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es war eine Aufgabe, an der man verzweifeln konnte. Innerhalb eines Sommers sollte der westdeutsche und der ostdeutsche Sport zusammenwachsen. Zwei völlig unterschiedliche Systeme. Im Westen der Deutsche Sportbund DSB, im Osten der Deutsche Turn- und Sportbund DTSB. Dazu noch die jeweiligen Verbände der einzelnen Sportarten und die Olympischen Komitees. Also auch eine ganze Reihe älterer Sportfunktionäre, die gerne die Fusion unter sich ausgeklüngelt hätten. Nur eine 30 Jahre alte Frau hatte was dagegen. Cordula Schubert, die Krankenschwester gewesen war und Anatomie unterrichtet hatte, bis Mitte April die CDU-Politikerin DDR-Sportministerin wurde. Eine besondere Konstellation, die aber eben den Umständen geschuldet war, wie sie mir vor der Sendung gesagt hat.
Man muss die Zeit sicher damals verstehen. Damals war nichts unmöglich, sodass man auch keine Probleme hatte, wenn eine entsprechende Funktion an einen herangetragen worden ist. Auf der anderen Seite hatte ich auch ausreichend das vorhergehende System kritisiert, sodass ich mich eigentlich darauf gefreut habe, im Vereinigungsprozess etwas zu tun, um die Situation zu verbessern, aktiv mitzuhelfen und den Prozess in die Vereinigung zu gestalten.
Wie sah das dann in den ersten Wochen aus? Sie sind, glaube ich, Mitte April ins Amt gekommen. Und was waren dann Ihre
genau,
ersten Amtshandlungen?
Am 12. April. Der Sport war ja in der DDR ein erfolgreicher Leistungssport. Und die bundesdeutschen Verbände hatten sich schon darauf vorbereitet und gesagt, wir bekommen hier Verbände zu uns und wir werden in der nächsten Olympiade hochgradig erfolgreich sein. Denn ich glaube, in der vorhergehenden Olympiade hatte, glaube ich, die Bundesrepublik so 40 Medaillen und die DDR, die ja um ein Vielfaches kleiner ist, über 100 Medaillen gesammelt. Und da hatte man sich schon darauf eingerichtet, wir vereinigen DSB und DTSB und werden ab jetzt hoch erfolgreich sein. Und ich musste Wasser in den Wein gießen, weil ich einmal gesagt habe, Sport muss sich ändern in der DDR. Es kann nicht sein, dass die gleichen Dopingbelasteten oder auch Stasi-belasteten Trainer einfach in das bundesdeutsche System überführt werden sollen. Und unser Schlagwort war Entideologisierung des Sports.
Wie verlief dann die Zusammenarbeit zwischen Ihrem Ministerium und dem Sportministerium im Westen, damals ja unter der Leitung von Wolfgang Schäuble? Hat das Ihnen dabei geholfen, gegen diese alten Strukturen vorzugehen? Oder war da auch eher der Blick eher zu sagen, okay, wir übernehmen vielleicht das, was erfolgreich war und gucken, dass wir die Medaillen aus dem Osten in den Westen importieren?
Es hat viel Überzeugungsarbeit gekostet, weil der DSB hat darauf geachtet, dass man unabhängig vom Bundesinnenministerium gewesen ist. Und man hat versucht, mich auch auf den Weg zu bringen, dass ich doch gefälligst nicht in den DTSB hineinregieren dürfe. Aber wir haben uns damals durchgesetzt und haben gesagt, das geht so nicht, das Geld wird nicht an den DTSB verteilt, sondern muss an die Fachverbände bekommen und der DTSB muss sozusagen ausgehöhlt werden und die Fachverbände sollen sich entsprechend vereinigen.
Und dann anschließend müssten sich ja dann auch noch die fünf Landessportbünde dann gründen, um
genau,
dann ins föderale System.
Genau, für die Landessportbünde gab es dann noch eine Anschubfinanzierung. Also es war so im Haushaltsplan so das erste Programm, Anschubfinanzierung der Landessportbünde, dass die sich bilden konnten. Dann war es mir besonders wichtig, dass auch der Behindertensport Geld bekommen hat, denn Ich fand es sehr beschämend, dass wir bei Olympiaden so viele Medaillen gewonnen haben, aber nie an den Paralympics teilgenommen haben. Und hier haben wir auch das System geändert. Die durften auch das erste Mal international starten. Dann war es wichtig, die Sicherung der Sporteinrichtungen. Die sind noch den Kommunen übertragen worden, was im Endeffekt sicher auch zu Problemen geführt hat, weil die Kommunen natürlich dadurch ein gutes Gelände hatten, wo sie sich dann überlegt haben, den Sportplatz brauchen wir eigentlich nicht mehr, sondern wir eröffnen da vielleicht den nächsten Supermarkt. Aber wir wollten es auf alle Fälle in die Verantwortung der Kommunen geben, hier die Sporteinrichtungen zu betreiben.
In Ostdeutschland wurden dann diese Landessportbünde gegründet, die 5 Stück. Und innerhalb weniger Jahre mussten dann Anfang der 90er 3 Präsidenten zurücktreten, weil sie für die Stasi gearbeitet haben. Und auch einige Trainer, die in der DDR für ihre Dopingmethoden bekannt waren, haben im gesamtdeutschen Sport dann weitergemacht. Haben Sie zu wenig aufgeräumt in der Zeit, in der Sie die Möglichkeit hatten, die personellen Strukturen zu beeinflussen?
Mir blieb nicht ausreichend Zeit, ausreichend aufzuräumen. Und mein Hinweis auf belastete Strukturen, auf belastete Trainer ist 1990 nicht ganz so ernst genommen worden.
Von wem?
Naja, vor allem von den führenden Köpfen des DSB.
Also von westdeutscher Seite?
Von westdeutscher Seite. Man hatte, wie gesagt, den Erfolg im Blick und hatte ja mit den Trainern schon zusammengearbeitet und war der Meinung, man könnte nun ein gesamtdeutsches erfolgreiches System haben.
Glauben Sie, dass das Schaden angerichtet hat, nicht nur im Sinne natürlich des Image-Schadens, den der Sport dann davongetragen hat, sondern auch im Sinne eines strukturellen Schadens, dass man nicht sofort vielleicht auf Menschen gesetzt hat in diesen Strukturen, die das dann langfristig entwickeln konnten, sondern dass es immer Unruhe dann gab in den Landessportbünden?
Es gab ja in verschiedenen Verbänden, kann ich mich erinnern, 2005, 2006 gab es ja auch noch dopingbelastete Trainer, die dann zur Olympiade wieder nach Hause geschickt worden sind. Und die Dopingkommission, die es gegeben hat, einmal unter Leitung des Präsidenten des Bundessozialgerichts, gab es eine Kommission, dann eine Kommission unter Leitung von Herrn van Richthofen. Die sind für meine Begriffe immer folgenlos geblieben. Man hat, glaube ich, die Tragweite in dem Maße nicht erkannt, sondern war der Meinung, hier ein erfolgreiches System weiterführen zu können.
Häufig gibt es ja das Bild, dass Westdeutschland die DDR praktisch geschluckt hat und dass ohne große Rücksicht das westdeutsche System auf den Osten übertragen wurde. War das auch beim Sport der Fall?
Naja, geschluckt ist vielleicht ein falsches Bild. Man muss sagen, dass selbstverständlich die Strukturen der Bundesrepublik auch auf dem Gebiet der ehemaligen DDR entsprechend eingerichtet worden sind. Aber es sind zum Beispiel viele Kinder- und Jugendsportschulen, die nicht mehr so heißen, sondern die als Eliteschulen weitergeführt worden mit einem besonderen Schwerpunkt für Sport. Und da gibt es, glaube ich, im Gebiet der ehemaligen DDR immer noch wesentlich mehr als im Gebiet der alten Bundesrepublik.
Das heißt, die Kritik von manchen, die sagen, man hat vom DDR-Sport zu wenig übernommen beziehungsweise fast gar nichts übernommen und dadurch auch erfolgreiche Strukturen zerstört, die tatsächlich geholfen hätten, eventuell auch den gesamtdeutschen Sport voranzubringen, diese Kritik teilen Sie nicht?
Die teile ich auf keinen Fall, denn man muss sehen, dass der DDR-Sport auch erfolgreich war, weil es ein System von Doping, Bespitzelung und ein Machtsystem gegeben hat, was auf keinen Fall in einem vereinigten Deutschland akzeptabel gewesen wäre.
Klare Worte von der letzten Sportministerin der DDR, Cordula Schubert. Es sind nur ungefähr 30 Kilometer, die zwischen dem Olympiastadion in Berlin liegen, dem Hauptspielort von Hertha BSC, und dem Stadion an der Alten Försterei. Das ist die Spielstätte von Union Berlin. Und trotzdem haben diese beiden Vereine für viele Jahrzehnte 2 Systeme und eine Mauer getrennt, bis die Mauer fällt und das eine System zusammenbricht. Union und Hertha können endlich gegeneinander spielen und das tun sie auch keine 3 Monate nach dem Mauerfall am 27. Januar 1990. Ein eisiger Tag und trotzdem strömen zehntausende Menschen ins Olympiastadion. Mit dabei auch Thomas Wieler, der sich kurz vor dem 30. Jahrestag dieses besonderen Freundschaftsspiels mit diversen Zeitzeugen getroffen hat.
Es war insbesondere in Berlin eine Aufbruchstimmung zu spüren. Der Westteil war pickepacke voll. Du hast in jedem Geschäft Menschen gesehen, wo das auch sehr schnell klar war, dass die aus der DDR kamen oder eben halt aus dem anderen Teil der Stadt.
Manfred Sangl ist seit seiner Kindheit Hertha-Fan. Sein Vater nimmt ihn im Alter von 6 Jahren zum ersten Mal mit ins Olympiastadion. Der heute 59-Jährige hat sich vor allem als Stimme des Hertha-Echos einen Namen gemacht. Ende der 80er hat Manfred Sangl eine Idee. Er will ein Fanradio ins Leben rufen. Im Februar 1989, also ein gutes Jahr vor dem historischen Freundschaftsspiel Hertha gegen Union, ist es soweit. Das Hertha-Echo geht auf Sendung. Der damalige Torjäger der Blau-Weißen heißt Theo Gries. Ironie der Geschichte, heute ist der gebürtige Pfälzer Talentscout bei Union. Den anderen Teil der Stadt lernen er und einige seiner Mitspieler bereits Wochen vor dem Mauerfall kennen.
Wir waren auch teilweise im Ostberlin gewesen mit ein paar Mannschaftskollegen, haben dort uns umgeschaut, haben auch mal gefeiert. Und da hat man schon gemerkt, dass es irgendwie eine besondere Situation, eine Anspannung da ist. Beim Personal an den Grenzübergängen war das zu spüren.
Zu jener Zeit ist Hertha BSC Spitzenreiter der zweiten Liga im Westen. Der erste FC Union ist auch zweitklassig und nach der Hinrunde ebenfalls Tabellenerster im Osten. Beide Mannschaften sind auf Aufstiegskurs. Die Fans beider Clubs verbindet damals eine tiefe Freundschaft. In den 70ern unterstützen Hertha-Anhänger die Mannschaft von Union erstmals bei Heim- und Auswärtsspielen. Ein Teil der Köpenicker wiederum feuert die Blau-Weißen bei Europapokalspielen in Prag und Plovdiv an. Die Berliner U-Bahnen sind in diesen Tagen proppenvoll. Bei winterlichen Temperaturen drängeln sich die Fans in dicken Mänteln und Jacken in den stickigen Waggons. Blau-Weiße und Rot-Weiße strömen aus allen Stadtteilen Richtung Charlottenburg. Darunter auch Manfred Sangl.
Und die Luft vibriert und wabert von Trabi und Wartburg-Autos und Menschen, die überglücklich waren, dass dieses Spiel stattgefunden hat. Halt auch viele aus dem Umland Berlins, die die Gelegenheit genutzt haben, ihre Frau auf den Kudamm zu schicken. Und so hat es mir auch einer gesagt, er hat seine Alte auf den Kudamm geschickt, die soll da mal bummeln, ich bin hier beim Fußball.
Die Karten für das Spiel haben einen Einheitspreis, 5 West- oder Ostmark. 51.270 Zuschauer sind es schließlich offiziell, wobei es nach deutlich mehr Fans im weiten Rund aussieht, als Schiedsrichter Bodo Brandt-Kolle das Spiel um 14.30 Uhr anpfeift. Auf den Tribünen sind die Union-Anhänger klar im Vorteil. Auf dem Rasen aber gehen die Gastgeber durch Axel Kruse bei seiner Hertha-Premiere in Führung. Auch das ist eine besondere Geschichte vom 27. Januar 1990, die Kruses ehemaliger Mannschaftskollege Theo Gries so im Gedächtnis hat.
Freistoß, der abgewehrt wird oder der Torwart kann ihn nicht festhalten. Axel rutscht da ein in seinem ersten Spiel für uns nach seiner Flucht im Jahr davor, macht er das 1:0.
Doch Union hält dagegen und gleicht wenig später aus. Zu Beginn der zweiten Hälfte wird bei Hertha der damals 19-jährige Stürmer Sven Kretschmer eingewechselt. Heute ist der Chefscout des Vereins.
Ich kann mich vor allem daran erinnern, dass für unsere damaligen Verhältnisse extrem viele Zuschauer im Stadion waren. Und natürlich diese Freundschaft der beiden Vereine ja zur damaligen Zeit noch und dass sich die Zuschauer da mehr oder weniger in den Arm gelegen haben und zusammen gefeiert haben.
Seinen ersten großen Auftritt im Hertha-Trikot hat Sven Kretschmer bereits 2,5 Monate früher. 2 Tage nach dem Mauerfall erzielte er im Zweitligaspitzenspiel gegen die SG Wattenscheid 09 den Ausgleich zum 1:1 Endstand. 44.000 sehen dieses Spiel, darunter mehrere tausend DDR-Bürger, die eine Freikarte bekommen haben.
Man muss sich vorstellen, dass wir damals vor teilweise 5.000, manchmal 10.000 Zuschauern gespielt haben. Und dann kommen wir da an, fahren ans Stadion ran mit dem Bus und dann sehen wir schon, dass dieses Spiel ein ganz anderes wird. Und die Menschen waren tatsächlich unfassbar glücklich zu der Zeit. Menschen mit Tränen in den Augen und das ging natürlich auch an uns nicht spurlos vorüber.
Für Union stürmt damals Olaf Seier. Der in Rostock geborene Spieler ist seinerzeit Mannschaftskapitän der Eisernen.
Wir alle sollten einen Tag vorher uns neue Fußballschuhe anziehen. von einer Firma namens Puma. Und das ging überhaupt nicht, ja, weil meine gepflegten Alten eingespielt waren. Das haben wir erstmal abgeblockt.
Nach seiner aktiven Zeit ist Olaf Sayer zunächst Trainer. Mittlerweile ist er sportlicher Leiter des Vereins Kiez für Kids, Freizeitsport in Berlin-Hohenschönhausen.
Ich weiß noch, wenn man dann aus den Katakomben hochkam ins Stadion, die Zuschauer gesehen hat, die Stimmung. Und also wir waren eigentlich ziemlich locker drauf alle. Haben ein bisschen rumgeflaxt mit den Herternern, weil wir sagten, wir wollen ein gutes Spiel machen und wollen viele Tore schießen.
Gegen Hertha verlieren die Rot-Weißen am Ende mit 1:2. Aber das Ergebnis ist für Spieler und Fans nur Nebensache. Anschließend treffen sich beide Mannschaften zu einem Abendessen in einer Berliner Brauerei. Manfred Sangel trinkt mit seinen Kumpels nach dem Abpfiff noch ein Bier.
Ein emotional tierisch großer Höhepunkt, der dann aber ziemlich schnell im Sande verlaufen ist.
Als Hertha und Union noch innig verbunden waren. 30 Jahre später ist davon so gut wie nichts mehr übrig. Nur noch wenige ältere Fans auf beiden Seiten pflegen die Kontakte. Die Jüngeren sind ganz auf ihren jeweiligen Verein fixiert. Aus den Freunden von einst sind konkurrierende Lokalrivalen geworden, die seit Saisonbeginn gemeinsam in der ersten Liga spielen.
Thomas Wheeler über die kurze, aber große Euphorie rund um das Freundschaftsspiel zwischen Hertha BSC und Union Berlin. Auf diese Euphorie folgte dann die Ernüchterung, und zwar im gesamten Osten. Topspieler wie Ulf Kirsten, Thomas Doll oder Matthias Sammer wechseln aus dem Osten in den Westen. Der wirtschaftliche Abschwung trifft die Vereine hart und innerhalb weniger Jahre kämpfen die Vereine aus dem Osten um ihre sportliche Bedeutung. Paradebeispiel dafür Dynamo Dresden, letzter Vizemeister in der DDR von 91 bis 95 in der Bundesliga, bis dann die Lizenz entzogen wird. Es geht runter bis in die dritte Liga. Heute spielt der Verein in der zweiten Liga und fast immer mit dabei Ralf Minge. Erst als Spieler, dann als Trainer und nun als Geschäftsführer Sport. Und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, wie vereinigt der deutsche Fußball aus seiner Sicht inzwischen ist.
Man nähert sich schon deutlich an, aber ja, hier im Osten ist es sicherlich ganz einfach noch so, dass wir einen Standortnachteil schon noch haben, weil eine wesentliche Säule des professionellen Fußballs ist natürlich das Sponsoring und das spiegelt natürlich dann auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Unternehmen wider. Letztendlich auch, wo Konzernzentralen angesiedelt sind. Unsere Zielgruppe oder unsere Unterstützer, das ist zum Großteil der regionale Mittelstand. Unterm Strich hat Spitzenfußball auch immer was mit wirtschaftlichen Voraussetzungen zu tun. Aber ich glaube, dass wir rein von der Entwicklung her im ordentlichen Weg sind.
Wie haben die Ostvereine das geschafft jetzt in den letzten Jahren? Ich meine, wir haben jetzt RB Leipzig, das ist ein Spezialfall, dadurch, dass es von außen die Millionen gab. Aber mit Union Berlin gibt es ja zum Beispiel einen Verein, der originär auch aus dem Osten sozusagen auch dieses Label Ostclub hat. Ja. Woran machen Sie das sonst fest, dass es dem ostdeutschen Fußball jetzt besser geht?
Union Berlin ist eigentlich ein sehr, sehr treffendes Beispiel. Die haben dort Kontinuität bewiesen, haben sich sukzessive entwickelt. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf rein den Fußball, sondern auch die Strukturen, die ganz einfach notwendig sind, um erfolgreich Fußball zu spielen, um den nächsten Schritt zu gehen. Sie haben 10 Jahre zweite Liga gespielt, haben sich darüber konsolidiert. Das Thema Infrastruktur spielt sicherlich eine Rolle, haben dort auch mit großer Eigeninitiative ein schmuckes Kästchen gebaut, haben eine eigene Identität, wo sie sich dann letztendlich auch von anderen Vereinen, jetzt auch gerade wie Hertha BSC, weil es ja auch ein Hauptstadtclub ist, entsprechend abheben. Das ist irgendwie beispielhaft.
Diese Strukturen, die Sie ansprechen, da ist ja vieles auch in den 90er Jahren nach der Revolution zu Bruch gegangen. Sie waren Anfang der 90er erst Spieler, aber dann vor allem Trainer in Dresden. Was wurde in dieser Zeit falsch gemacht?
Ja, ich glaube, der wesentlichste Punkt war ganz einfach, dass auf der einen Seite in Sachen Trainer schnell reagiert wurde, dass in Anführungsstrichen Trainer aus den alten Bundesländern hier engagiert wurden. Aber das, was deutlich wichtiger gewesen wäre, wäre halt das Management gewesen, weil wir sprechen dort von zwei vollkommen unterschiedlichen Gesellschaftssystemen. Und ich glaube, diesen Wandel, den haben wir auch hier in Dresden überhaupt nicht hingekriegt. Wir hatten sehr gute Voraussetzungen. Ja, wir hatten hohe Transfereinnahmen. Wir hatten eine einigermaßen intakte Mannschaft. Wir hatten ein Nachwuchsleistungszentrum und über einen relativ kurzen Zeitraum ist eigentlich das passiert, was nicht passieren durfte, dass eben diese Trümpfe aus der Hand gegeben wurden. Die Talentförderung, was ein ganz, ganz wesentliches Merkmal von Dynamo Dresden war, dass das als erstes deutlich reduziert wurde, dass, wenn ich vorhin von Identität gesprochen habe, dass eben Abhängigkeiten gebildet wurden. Ja, ich denke jetzt mal an Zorrad, die Ära Otto als Präsident, wo man dann auf
der aus Westdeutschland kam.
Ja, genau. Ja. Er war hier der Baulöwe dann schlechthin, ne, der sich damit sein Geld verdient hat und den Verein dann irgendwo als Bühne als erstes gesehen hat und zweitens dann auch als Selbstbedienungsladen. Und das halt dazu geführt hat, dass dann diese wirtschaftlichen Abhängigkeiten da waren. Also sind viele strategische Fehler gemacht worden. Und das zu korrigieren, braucht halt eine unheimlich lange Zeit.
Hätte der Fußball im Osten bessere Chancen gehabt, wenn er vor dem Einfluss aus dem Westen besser geschützt worden wäre? Also es gab ja auch dann den Aderlass an Spielern, nicht nur an Topspielern, sondern auch an Nachwuchsspielern.
Das Problem existiert ja jetzt auch letztendlich. Das Entscheidende ist ja, wie gehe ich damit um? Was schaffe ich für Voraussetzungen, die jungen Talente hier in der Region zu binden? Was ist meine Philosophie als Verein? So, ich habe es vorhin angedeutet, Unterstützung wäre gut gewesen in Sachen Management. Ne? Wir sind unter ganz anderen gesellschaftlichen Voraussetzungen sind wir groß geworden und ich habe ja dann auch mal nach meiner aktiven Zeit 91 so eine Azubi-Stelle als Geschäftsführer hier im Verein angetreten. Ja, mir war schnell klar, dass es so, wie es gemacht wird, nicht geht. Aber wir hatten ja auch keinen Plan, wie es geht. Ne? Und dort wäre sicherlich mehr Unterstützung extrem hilfreich gewesen.
Sie haben das Thema Identität angesprochen und da würde ich nochmal drauf zurückkommen. Anfang des Jahres haben die Fans in Hamburg skandiert, Ostdeutschland auf den Tribünen. Und das Video von diesem Gesang, das ging in den sozialen Netzwerken rund und das wurde teils mit Humor aufgenommen, teils aber auch mit Befremden. Wie wichtig ist denn diese Identität als Ostclub für Sie?
Ja, ich glaube, wenn man sich jetzt mal unsere aktive Fanszene anschaut, ne, also wir haben in der Regel hier knapp 30.000 Zuschauer im Stadion und ich behaupte jetzt, dass 80% von denen, die jetzt ins Stadion gehen, ja die richtig erfolgreichen 70er und 80er Jahre gar nicht miterlebt haben, wo wir jedes Jahr international gespielt haben, wo wir um Meisterschaften gekämpft haben. Und das ist ja eigentlich schon so dieses Phänomen, wo man sagt, da werden Sachen in den Familien weitergegeben, diese Identifikation. Und man soll das jetzt diese Rufe Ostdeutschland politisch nicht so hoch aufhängt. Ne? Da ist auch ein Tick Ironie dabei. Und auf der anderen Seite ist es irgendwo schon ein Symbol, dass man sagt, okay, wir stehen hier für den Standort, wir stehen für die Stadt, wir stehen für die Region. Ja, ich würde das jetzt ganz einfach nicht überbewerten. Na, das war ja auch am letzten Spieltag gegen Paderborn, als Gesänge rum gegen Eisern Union. Na, wir führten gegen Paderborn. Wenn jetzt Union, ich glaube, in Bochum gewonnen hätte, wären die aufgestiegen. Also da ist ja auch noch eine gewisse Solidarität da. Ja.
Diese regionale Verwurzelung, die Sie gerade angesprochen haben, die Sie ja auch bei Union Berlin schon angesprochen haben, wo die Fans praktisch das Stadion zu großen Teilen zumindest restauriert haben, ist das dann eine Chance oder ist das ein Fund, was Ostclubs vielleicht durch ihre Historie haben, was vielleicht andere Vereine aus dem Westen nicht haben?
Also erstmal muss ich eins klarstellen, im Westen gibt es auch viele Vereine mit noch sehr, sehr großen Traditionen und hier findet, glaube ich, so ein bisschen was zeitversetzt statt. Ich meine, wenn man sich jetzt mal Bayern München als Vorzeigemodell anschaut, wie dieser Verein entstanden ist, wie er sich entwickelt hat, wie er sich alles erarbeitet hat, das ist schon toll und kann man zeitversetzt bei aller Bescheidenheit, die wir an den Tag legen sollten, schon ein paar Parallelen auch sehen. Wir haben in den letzten 5 Jahren, also vor 5 Jahren sind wir abgestiegen. Ne? Da lag alles am Boden. Wir hätten den Verein fast zuschließen müssen.
Von der zweiten in die dritte Liga.
Genau, von der zweiten in die dritte Liga. Wir hatten 8 Millionen Schulden. Und das war für uns ein neuralgischer Punkt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Segen war, aber eigentlich war es fast ein Segen, dieser Abstieg, weil wir sind unheimlich eng zusammengerückt, haben innerhalb kürzester Zeit diese Schulden abgebaut, mithilfe der aktiven Fanszene, mithilfe der Mitgliedschaft. Da waren auch noch solidarische Sachen, das Benefitspiel gegen Bayern München. Und das hat ganz einfach auch diesen Zusammenhalt und diese Identifikation gebraucht, um so eine Nummer zu stemmen. In der dritten Liga 8 Millionen Schulden abzubauen, das ist ja unter anderen Voraussetzungen undenkbar.
Sagt Ralf Minge, Geschäftsführer Sport bei Dynamo Dresden über den Stand des Fußballs im Osten. Sie hören Sport am Feiertag im Deutschlandfunk. Sind Sie Mitglied in einem Sportverein? Wenn Sie aus Westdeutschland kommen, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf diese Frage mit Ja antworten, deutlich höher, als wenn Sie in Ostdeutschland leben. Denn auch 30 Jahre nach dem Mauerfall sind im Osten deutlich weniger Menschen in Sportvereinen organisiert als im Westen. Im Saarland sind zum Beispiel fast 40% der Menschen in einem Sportverein. In Mecklenburg-Vorpommern sind es keine 20. Grund genug, mal nachzufragen, woran das liegen könnte. Die für den Sport zuständige Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern, die SPD-Politikerin Stefanie Drese, hat folgende Antwort.
Also ich sehe auch in Mecklenburg-Vorpommern, dass es da eine positive Entwicklung in den letzten Jahren gab. Aber es ist natürlich so, dass mit den Brüchen, den gesellschaftlichen Brüchen vor 30 Jahren auch viele Vereine erst wieder neu anfangen mussten, viele Traditionsvereine auch nicht wieder den Start gefunden haben, sodass es sicherlich auch eine Frage der Struktur ist, die sich erst wieder entwickeln musste. Für Mecklenburg-Vorpommern kann ich aber sagen, dass wir wirklich, was den Organisationsgrad des Sportes angeht, eine ganz positive Entwicklung in der Art sehen. 1991 hatten wir 121.000 Menschen, die in Sportvereinen Mitglieder waren. Und mittlerweile, also in diesem Jahr, sind es knapp 256.000. Also von 7% der Gesamtbevölkerung auf 16% ist das schon eine positive Entwicklung.
Das ist trotzdem deutlich weniger, als es zum Beispiel in westdeutschen Bundesländern ist. Was für Folgen hat das? Also ich kenne es von mir, von meinem Sportverein. Das war immer ein Anker auch für das Dorf selbst. Das war auch ein Motor von der Entwicklung. Was passiert, wenn in Dörfern, wie Sie gesagt haben, nach der friedlichen Revolution so ein Sportverein fehlt? Was macht das mit dem sozialen Miteinander?
Ja, also es ist natürlich ein Verein vor Ort, so wie Sie das sagen, ein wichtiger Ankerpunkt auch in einer Ortschaft, und deswegen muss auch unterstützt werden, dass sich solche kleinen Vereine möglichst in den Ortschaften wieder finden, dass sie dort einen Anfang haben und die Leute wissen, wo sie dann organisiert sind. Auf der anderen Seite, wenn man diesen Vergleich anstellt zwischen Ost und West und dem Organisationsgrad, dann ist es so, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern weniger Organisationsgrad haben. Die Mitglieder, die wir in den Vereinen haben, das sind aber aktive Mitglieder. Also wir haben wenig so große Sportvereine wie Bayern München beispielsweise, bei dem ja nun nicht alle auf dem Feld aktiv unterwegs sind, sondern viele Fördermitglieder da sind. Sowas haben wir nicht. Aber gerade im ländlichen Bereich brauchen die kleinen Vereine natürlich Unterstützungsmöglichkeiten, um auch dort ihre Angebote vorhalten zu können.
Unterstützen die Länder denn genug? Der DOSB sagt, der Sanierungsbedarf beträgt 31 Milliarden Euro, was die Sportstätten angeht. Und ohne Sportstätten ist es schwer, Sport zu treiben. Also machen die Länder genug?
Also der Sportstättenbau ist natürlich etwas, wo sich Länder und Kommunen gut miteinander abstimmen müssen, dass wir dort Schritt für Schritt mit den Sanierungen auch vorangehen können. Bei mir in einem kleinen Dorf, ich wohne in einem 500-Einwohner-Dorf, da wird Sport im Gemeindesaal gemacht. Also auch diese Möglichkeit muss es geben. Und auch dort die kommunale Ebene dann den Vereinen auch die Möglichkeit bieten, in solchen Räumen Sport anzubieten. Was sicherlich auf Landesebene nochmal unter allen Sportministern im November auf der Sportministerkonferenz aus meiner Sicht eine große Rolle spielt, ist gar nicht so sehr die Frage von Investitionen in Sportstätten, sondern auch die Möglichkeit, Übungsleiter zu unterstützen, indem die Übungsleiterpauschale oder der Freibetrag, der steuerliche beispielsweise, angehoben wird, indem man die Ehrenamtspauschale sich nochmal ganz genau anguckt. Also auch das sind alles Möglichkeiten, Vereine vor Ort zu unterstützen. Mein besonderes Augenmerk liegt da immer darauf, Kinder und Jugendliche und Senioren ganz besonders als Interessierte für Sportvereine auch anzusprechen.
Sie haben die Sportministerkonferenz angesprochen. Glauben Sie denn, dass die Vorschläge, die Sie da gerade gemacht haben, dort auch bei Ihren Kolleginnen und Kollegen auf offene Ohren stoßen werden?
Also ich hoffe es. Es wird ja in den anderen Bundesländern nicht anders sein, dass also auch dort kleine Vereine Unterstützung brauchen, um Übungsleiter zu finden. Und neben einem Ort, an dem man Sport machen kann, ist eben auch wichtig, dass eine Trainerin, ein Trainer da sind, die den Hut aufhaben und die Leute da eben auch gut betreuen. Viele Sportminister kenne ich noch nicht, die muss ich im November erst kennenlernen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Themen in anderen Bundesländern nicht auch auf dem Tisch liegen.
Planen Sie dazu dann auch einen konkreten Antrag zu stellen?
Ja, genau. Also die Unterstützung des Ehrenamtes, das wollen wir nochmal ganz besonders auch von Mecklenburg-Vorpommern aus uns angucken, weil es eben gerade was diese steuerlichen Dinge angeht, auch viele Unterschiede gibt. Also wenn beispielsweise ein Sportverein bei uns in der Schule ein Angebot macht, da gibt es eine gute Kooperation, dann werden die aber steuerlich so behandelt, als wenn ein Wirtschaftsunternehmen dort etwas anbietet. Und das ist so ein Punkt, der mich auch auf der Sportministerkonferenz nochmal umtreiben wird. Auch da brauchen die Sportvereine Unterstützung.
Das alles, was Sie gerade angesprochen haben, die Maßnahmen, die kosten Geld. Sowohl die Leute zu qualifizieren, zu bezahlen und auch die Sportstätten zu bauen.
Ja.
Braucht es da auch dann ein Investitionsprogramm, nicht nur von den Ländern, sondern dann auch vom Bund?
Na, schön wäre, wenn man gemeinsam da investieren kann. Wenn also der Bund sich der Aufgabe bewusst ist, unterstützt und es dann auch immer noch Kofinanzierung der Länder und der kommunalen Ebene gibt, weil eben Sport im Interesse aller liegen sollte, sollte man das auch schon gemeinsam machen.
Bei Ihnen ist Sport jetzt angegliedert in ein Ministerium mit der Überschrift Soziales, Integration und Gleichstellung. Jetzt hatten Sie gerade eben auch schon die Bezahlung angesprochen. Ist das vielleicht auch ein Vorbild für andere Bundesländer, den Sport so aus dem Innenbereich wegzunehmen und ihn tatsächlich eher als soziale Frage zu verstehen?
Also ich finde, der Sport passt hervorragend in das Sozialministerium, denn wenn ich schon sehe, welche Schnittstellen wir bei der täglichen Arbeit im Sozialministerium mit dem Sport haben, angefangen von der Kinder- und Jugendarbeit bis hin zur Seniorenpolitik, spielt überall auch der Sport eine wichtige Rolle. Und deswegen glaube ich, ist es für Mecklenburg-Vorpommern der richtige Ort, den Sport hier zu haben. Anderen Bundesländern will ich das nicht vorschreiben, aber ich sehe, dass es da schon viele inhaltliche Überschneidungen gibt und das thematisch einfach gut hierher passt.
Stefanie Drese, die Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern. Spritzen und Tabletten mit Testosteron, Wachstumshormonen, Schmerzmittel verabreicht an junge Sportlerinnen und Sportler mit einem klaren Ziel: so viele Medaillen wie möglich holen, um die Überlegenheit des Sozialismus zu zeigen. Das war das Staatsdoping in der DDR und die Betroffenen kämpfen noch heute mit den Folgen. Auch weil die Aufarbeitung schleppend verlaufen ist. Dazu fand vor ein paar Wochen in Thüringen ein Symposium statt. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard war dabei.
Als wir uns vor 4 Jahren oder so trafen, da sprachen wir noch von Schützengräben, wo wir das Gefühl hatten, da befinden wir uns.
Sagt Babette Winter gleich zur Eröffnung eines Symposiums über Doping in der DDR und dessen Folgen bis heute. Anwesend sie als Thüringer Staatssekretärin für Kultur, der Landessportbund, Ärzte und Dopingopfer der DDR. Der Ton ist gelassener geworden in den vergangenen Jahren. Der Landessportbund schickt auch nicht seinen inzwischen pensionierten Hauptgeschäftsführer Rolf Ballschmidt, der mit seiner Doping- und Stasi-Vergangenheit 30 Jahre lang ein fragwürdiges Aushängeschild des Thüringer Sports war. Winter dazu suffisant:
auch so Amtswechsel können ja nochmal eine Ermutigung sein, nochmal einen Schritt weiter zu gehen.
Statt Ballschmidt ist Anke Schiller-Mönch da, die beim LSB Ansprechpartnerin für Dopingopfer ist. Mit 20 Betroffenen steht sie derzeit im Kontakt, berichtet sie, hilft beim Auffinden geeigneter Ärzte, beim Beantragen von Entschädigungen und hört vor allem erstmal zu.
Wenn der Betroffene mit den Beschwerden zum Arzt überhaupt geht, ist es meist Zufall, dass der Arzt, wenn er denn überhaupt berichtet, dass er Leistungssportler war und Mittel bekommen hat, da irgendeinen Zusammenhang zwischen Doping und heutigen Beschwerden sieht. Wenn er dann berichtet, dass er DDR-Leistungssportler war, dann bleibt die Information eben oft unbeachtet. Und manch einer muss sich als Simulant oder gar Hypochonder bezeichnen lassen. Auch diese Fälle sind uns berichtet worden. Und er kann förmlich die Gedanken des Arztes lesen, die ihm da sagen: Was willst du eigentlich? Damals hattest du Privilegien, bist um die halbe Welt gereist, während wir hier eingesperrt waren. Jammer jetzt nicht rum.
Ärzte zu finden, die in der Lage sind, aus Schädigungen Rückschlüsse zu ziehen auf mögliche Dopingursachen, ist nicht einfach. Deshalb hat der LSB Thüringen ein Ärztenetzwerk aufgebaut. Unterstützt von Sigurd Hanke, selbst früher Leistungssportler und heute Arzt.
Was schon sehr speziell ist, weil viele Ärzte einfach natürlich nicht sich damit beschäftigt haben. Das mitnichten irgendetwas, was wir im Studium oder der Facharztausbildung lernen. Und da muss man Interesse entwickeln und sich dann sekundär damit beschäftigen, damit man überhaupt das Fachwissen bekommt und Zusammenhänge vielleicht herstellen kann, die, so schwierig das auch ist, es gibt.
Hanke hat das Netzwerk mit persönlichen Kontakten unter Kollegen aufgebaut, durchaus auch aus eigener Betroffenheit.
Es ging 84 los mit Hodenschmerzen. Die verschiedensten muskulären Verspannungen und Schmerzen, die ich als Sportler schon hatte, das ist bis heute so geblieben. Es gab nicht mal eine Empfehlung zum Abtraining. Ganz einfach aufhören. Hat mich 6 Wochen später zu den Rhythmusstörungen geführt, die ich bis heute habe. Ich habe ohne adäquates Trauma, wie wir Mediziner sagen, eine Achillessehnenruptur einfach beim Gehen erlitten. Ich habe beim Stolpern auf der Treppe mit den Oberschenkelmuskel zerrissen. Eine schwere Nierenentzündung, wo in der Anfangszeit die Dialyse über mir schwebte. Die Liste ist noch viel länger.
Ähnlich geht es vielen ehemaligen DDR-Leistungssportlern, die als Jugendliche oder auch schon als Kinder meist ohne ihr Wissen gedopt wurden. Mit Substanzen, die oft nicht einmal ausreichend getestet waren. Noch schlimmer als die physischen seien die psychischen Spätwirkungen, erzählt nach Sigurd Hanke auch Gesine Tettenborn, die als Gesine Walter in den frühen 80er Jahren als Sprinterin zur DDR-Nationalmannschaft gehörte.
Posttraumatische Belastungsstörungen, ganz starke, mit ganz starken Depressionen und Panikattacken. Das wollte ich erstmal lange nicht wahrhaben, weil mein Selbstbild als Sportlerin hat mir lange Zeit auch Halt gegeben in meiner eigenen Identität. Und erst als ich gemerkt habe, wenn ich das jetzt persönlich aufarbeite, dass dann die Symptome tatsächlich besser wurden, habe ich das dann für mich auch persönlich anerkannt, die Kausalität.
Tettenborn hat sich schließlich aus den Siegerlisten streichen lassen und erhält heute eine Opferrente, da sie erwerbsunfähig ist. Die Unterstützung vom Landessportbund schätzt sie sehr, wohl wissend, dass dessen Umgang mit dem DDR-Staatsdoping umstritten ist. Aber es habe sich vieles geändert in den letzten Jahren. Im LSB, in der Staatskanzlei, wo man sich für die Aufarbeitung engagiere, bei den Leuten überhaupt, die das einst positive Image des DDR-Sports nicht mehr retten müssten.
Das kommt auch bei der Bevölkerung an, das Thema, weil auch viele betroffen sind davon. Und da hat sich sehr viel Verständnis entwickelt und es haben sich ja gerade hier in Thüringen jetzt auch Strukturen entwickelt. Viele Sportler haben ja diese Opferentschädigung bekommen, die habe ich auch bekommen. Ich denke, da ist viel Verständnis auch gewachsen für diese Situation und das ist natürlich angenehm, weil das auch ein Plus an Menschlichkeit ist, finde ich. Und das gefällt mir persönlich sehr gut.
In Thüringen liegt auch Erfurt, die Heimat des im Februar verhafteten mutmaßlichen Dopingarztes Mark S. Inwieweit dessen Standort in Thüringen ein Zufall ist oder Zeichen einer Kontinuität, darüber kann auch Jutta Braun nur spekulieren. Die Sporthistorikerin hatte vor einigen Jahren die Dopinggeschichte für den Thüringer Landessportbund aufgearbeitet.
Generell muss man sagen, dass Doping ja nicht mit der DDR geendet hat und nicht mit der DDR angefangen hat. Und insofern waren kriminelle Machenschaften und Netzwerke etwas, was auch den bundesdeutschen Sport sehr lange ausgezeichnet hat. Und da ist es natürlich schon interessant zu fragen, welche Mentalitäten sind durchgelaufen, welche Impulse hat es von West nach Ost gegeben, was wir weniger genau wissen ist, wie viel geheimes Dopingwissen, wie viel geheimes Doping-Know-how ist eben auch in den bundesdeutschen Sport hineingewachsen und hineingeflossen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass man dabei in der kommenden Zeit noch einiges herausfinden wird.
Dafür müssen aber auch die Landessportbünde und Vereine aktiv werden, ohne auf Aufarbeitung von oben zu warten.
Ein Beitrag von Henry Bernhard darüber, wie die Dopingaufarbeitung in Thüringen verläuft. Und Sie haben es im Beitrag gehört, die Folgen von Doping verfolgen die Menschen auch noch Jahre später. Aus diesem Grund hat sich 1999 auch der Verein Dopingopferhilfe, kurz DOH, gegründet. Er will Dopingopfern helfen, durch juristische oder medizinische Beratung zum Beispiel. Und der DOH ist auch eine der lautesten öffentlichen Stimmen, wenn es um die Dopingaufarbeitung geht. In den vergangenen Monaten ist der Verein aber vor allem durch Streit aufgefallen. Vergangenen Dezember ist die langjährige Vorsitzende Ines Geipel zurückgetreten und im August hat es auf einer Pressekonferenz sogar Handgreiflichkeiten gegeben. Der aktuelle Vorsitzende Michael Lehner drängt den DOH-Kritiker Werner Franke aus dem Raum, der mit seiner Forschung maßgeblich das Dopingsystem in der DDR aufgedeckt hat. Thomas Purschke recherchiert seit Jahren über den Dopingopferhilfeverein und vor der Sendung habe ich ihn gefragt, wo genau der Riss im DOH verläuft.
Maßgeblich verläuft dieser Riss im DOH zum einen zwischen den Initiatoren dieses Vereines, Professor Werner Franke aus Heidelberg, der, wie schon in der Anmoderation erwähnten, das Staatsdoping der DDR aufgeklärt hat und zum einen überhaupt erstmal die juristische Aufarbeitung in Gang gebracht hat mit einer Strafanzeige Anfang der 90er Jahre. Es hat ja dann Jahre gedauert, bis es dann erstmal zu Ermittlungen kam und dann auch zu Verurteilungen, die im Jahr 2000 bei den großen Dopingprozessen dann vom Landgericht Berlin ihren Abschluss fanden. Zum Zweiten ist es dann Professor Gerhard Röttlein, ein Sportpädagoge aus Heidelberg, der sich in der Dopingprävention seit vielen Jahren verdient gemacht hat. Es ist Henna Miserski, ein Anti-Doping-Experte aus Thüringen, der in der DDR schon den Mut besaß, als Trainer das Doping abzulehnen und dafür seinen Job quittieren musste. Und es ist als vierte Person Claudia Lepping, eine ehemalige bundesdeutsche Leichtathletin, Sprinterin, die später Journalistin und jetzt als Pressesprecherin tätig ist, die alle vier eben sagen, dass das Prozedere bei der Doping-Opferhilfegesetz, Entschädigung, die bis zum Jahresende, so lang ist das Gesetz erstmal befristet, einfach keine korrekten Zahlen vorlegt. Also das ist der Vorwurf, der eine zentrale an den DOH.
Was kritisieren die denn da genau? Welche Vorwürfe erheben die genau gegen den DOH?
Also zum einen ist es in Teilen diffuses Opferbild. Es gab Athleten, die jahrelang bewusst im Staatsdopingprogramm der DDR eingebunden waren und die auch wussten, dass es betrügerische Mittel sind. Es aber dennoch versuchten, jetzt an eine Entschädigung heranzukommen. Das wird zum einen kritisiert von den vier Personen. Zum anderen ist es aber auch die in Teilen fehlende fachliche Evaluierung bezüglich der Kausalität dieser Schäden. Und dann gibt es noch ein schwieriges Feld, ein weiteres. Es geht um die transgenerationelle Traumatransmission, also bis hinein auch in die Folgegenerationen.
Das heißt, dass Kinder von Dopingopfern auch noch Schäden vom Doping davontragen?
Ja, und da gibt es auch einen, sag ich mal, einen Streit unter den Fachleuten. Aber was auch zum Teil meine eigenen Recherchen eben ergeben haben, es gibt in der Tat Opfer, die einfach keine fundierte, faktenbasierte Opferbiografie vorlegen können, die teilweise auch ihre Daten gefaked haben oder Angaben gemacht haben, die einfach nicht zutreffen. Und dann kann man sagen, Trittbrettfahrer gibt es überall bei jedem Entschädigungsfonds. Aber es sind doch einige und das wurde kritisiert von den vier Leuten gegenüber dem DOH. Und der DOH hat das dann immer so als abgetan. Wie kann man denn jetzt so etwas kritisieren? Die Arbeit mit den Betroffenen ist doch schon schwer genug. Und da muss ich sagen, also da, ja, als Journalist muss man da schon auch genau drauf schauen und kann jetzt nicht vorab sagen, das sind doch nur ein paar wenige Einzelfälle. Die konkrete Datenlage liegt da nicht vor. Es wurden vom DOH dann auch im vergangenen Jahr dann immer mal wieder solche Meldungen ventiliert. Also es gab ein flächendeckendes Doping bis hinein in der DDR in die Fußballkreisklasse. Belege wurden bisher trotz Anfrage auch da nicht erbracht. Also das sind Sachen, die mich schon ein gehöriges Stück verwundert haben. Es ist schlimm genug, was passiert ist und was vor Gericht ja festgestellt wurde. Aber dort auch konkret im Einzelfall belegt und mit Gutachten untersetzt. Aber wenn jetzt da diffuse Behauptungen aufgestellt werden und die Belege dazu fehlen, dann habe ich da auch meine Zweifel.
Welche Auswirkungen hat denn dieser Streit im Dopingopferhilfeverein darauf, wie dann die tatsächlichen Opfer, die Sie ja auch gerade angesprochen haben, entschädigt werden?
Naja, es gibt nach wie vor das strukturelle Problem, dass der DOH ja im Prinzip erster Ansprechpartner ist, also für Beratung etc. zuständig und das Bundesverwaltungsamt in Köln letzten Endes die Entscheidung trifft, wer anspruchsberechtigt ist und wer nicht. Aber die fachliche Überprüfung, also ob überhaupt die Kausalität vorhanden ist, ob zum anderen der Sportler wirklich im DDR-Doping-Programm integriert war oder nicht, weil nicht jeder im Spitzensport befindliche DDR-Sportler gehörte diesen Dopingprogrammen an. Auch da muss man einfach differenzieren und nicht schwarz-weiß malen. Das ist auch ein großes strukturelles Problem, was die vier Kritiker dem DOH vorwerfen.
Jetzt ist der DOH mit Steuergeldern auch unterstützt bzw. finanziert. Gibt es denn von Seiten der Politik Bestrebungen angesichts der Entwicklung, die der Verein genommen hat, sich da irgendwie einzumischen?
Ich hörte aus den Kreisen der Berliner Bundestagssportpolitik, dass ein Antrag der Linkspartei, die Mittel für den DOH zu kürzen, am 25. September diesen Jahres abgelehnt wurde mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD sowie den Grünen. Für diesen Antrag, die Mittel zu kürzen, haben zudem auch noch die AfD und die FDP gestimmt. Das ist so der aktuellste Stand.
Präsentiert von Thomas Purschke zum Dopingopfer-Hilfeverein. Und zum Abschluss der Sendung wenden wir uns noch einem aktuellen Dopingfall zu. Es gibt Listen, auf denen man stehen möchte, und es gibt die Doping-Watchlist des Leichtathletik-Weltverbandes. Auf dieser Liste stehen alle Länder, in denen es das höchste Risiko geben soll, dass dort gedopt wird. Bis 2017 hat auch Marokko darauf gestanden nach diversen Dopingfällen. Nun könnte das afrikanische Land erneut auf dieser Liste landen, denn Recherchen der ARD-Doping-Redaktion zeigen, dass es offenbar ein ausgeklügeltes Dopingsystem gibt. Sebastian Krause.
Im Süden Marokkos, Slums, viel Armut. Hier bietet sportlicher Erfolg eine Möglichkeit, dem sozialen Elend zu entrinnen. Viele Nachwuchsathleten, so erzählt uns ein Sportler, lassen sich so leicht ködern. Erkannt werden möchte er nicht.
Erst war ich gegen Doping, aber er hat mir Namen genannt von Athleten aus dem Nationalteam, die es nehmen, und hat mich damit überzeugt. Der Trainer hat mir die Mittel gegeben. Die Athleten kommen zu ihm nach Hause und er verabreicht ihnen diese Mittel.
Der Trainer bestreitet die Vorwürfe. Aber es sind mehrere Informanten und Insider, die der ARD-Doping-Redaktion berichten, wie es in der Läufernation Marokko zugehen soll. Ein ehemaliger Topläufer, der als Doper überführt und gesperrt wurde, trainiert jetzt Nachwuchsathleten. Ein Apotheker liefert weiter Dopingpräparate, obwohl seine illegalen Geschäfte von den Behörden angeblich unterbunden worden sind. Und sogar Dopingvertuschung durch den marokkanischen Leichtathletikverband, sagt Insider Hussein Benzraigenat, inzwischen Trainer in Katar.
Der marokkanische Verband macht das so. Vor internationalen Wettkämpfen führt er Dopingtests durch. Und wenn jemand gedopt ist, nehmen sie ihn aus dem Kader, sagen, du machst eine Pause, damit du nicht bei der Kontrolle auffliegst. Gesperrt werden sie nicht.
Läuft es in Marokko tatsächlich so wie nach dem Muster des Staatsdopingsystems der DDR? Auf schriftliche Fragen zu den Vorwürfen kommt vom marokkanischen Verband keine Reaktion. Und auch ein Franzose wird von einem Insider belastet, Dopingmittel aus Marokko bezogen zu haben. Mohad Amdouni, Europameister über 10.000 Meter 2018 in Berlin. Damit konfrontiert, streitet Amdouni die Vorwürfe ab.
Es ist einfach unglaublich, über solche Dinge zu reden. Es gibt nichts.
Konkrete Fragen beantwortet der Franzose nicht. Einen Start, jetzt bei der WM in Doha, hat er plötzlich abgesagt, wegen einer nicht auskurierten Verletzung, wie vom Verband offiziell erklärt. Nach ARD-Informationen trainiert Mohad Amdouni immer wieder an abgelegenen Orten in Marokko, für Dopingkontrolleure nicht einfach erreichbar. Insgesamt wird in Marokko im internationalen Vergleich wenig getestet, die nationale Anti-Doping-Agentur existiert quasi nur auf dem Papier. Vor 2 Jahren hatte der Leichtathletik-Weltverband Marokko von der sogenannten Doping-Watchlist, einer Liste der verdächtigen Länder, gestrichen, weil offenbar Fortschritte gemacht wurden. Jetzt ist der Weltverband umso mehr unter Zugzwang.
Sebastian Krause über den Dopingverdacht in Marokko. Damit endet jetzt auch Sport am Feiertag. Wir hören uns, wenn Sie wollen, wieder um 22.50 Uhr, dann bei Sport aktuell, unter anderem mit den Spielen aus der Europa League. Dort spielen im Moment Saint-Étienne gegen Wolfsburg, da steht es zur Halbzeit 1:1. Und Gladbach spielt in Istanbul, dort steht es 0:0. Und außerdem dann heute Abend auch noch das Ergebnis aus dem DHB-Pokal, beziehungsweise das Ergebnis, sage ich Ihnen jetzt schon, den Spielbericht gibt es später. Hannover besiegt den Meister Flensburg und zieht da ins Viertelfinale des DHB-Pokals ein. Schönen Abend wünsche ich Ihnen noch.